Schicksale und Erfahrungen von Frauen stehen bei uns heute in unserem Ostermontag-Weltsichten-Spezial im Vordergrund. Und dazu begrüßt sie wieder Gabriele Häuser. Jetzt geht es um eine weitgereiste Frau mit einem immer noch für Frauen eher ungewöhnlichen Beruf. Zu Gast ist die Flugkapitänin Cordula Pflaum, die eine besondere Vorliebe für Langstreckenflüge hat. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Häuser.
Frau Pflaum, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Sie kommen ja viel rum in der Welt. Deshalb interessiert mich vorab erst einmal die Frage, wohin fliegen Sie am liebsten? Gibt es so etwas wie Lieblingsflughäfen oder Lieblingsstrecken für Piloten und Pilotinnen?
Ja, gibt es bestimmt, wobei ich die Vielfalt gerade schätze. Und normalerweise hängt das Streckennetz davon ab, was die Fluggesellschaft jeweils vorsieht. Ich, die den Airbus A350 fliege im Moment hauptsächlich, habe wirklich ein Streckennetz, was über alle Kontinente außer Australien geht. Und trotzdem, eins meiner Lieblingsorte ist bestimmt Vancouver in Kanada.
Warum gerade das?
Vancouver bietet einfach von jedem etwas. Ich habe einmal Berge, ich habe das Meer, ich habe eine kosmopolitische Stadt. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Flughäfen, die spannend sind zum Anfliegen. Und da ist zum Beispiel Mexico City derzeit in unserem Streckennetz immer wieder eine Herausforderung.
Was ist das Besondere an Mexico City?
Einmal die topografische Gegebenheit, die Platzhöhe, die sehr hoch ist. Und dadurch verhält sich das Flugzeug aerodynamisch auch anders. Und man weiß darum und deshalb muss man sehr gut vorbereitet sein und durchaus wissen, was man tut.
Das wissen Sie ja sicherlich sowieso immer. Da kommen wir gleich nochmal genauer zu, aber fangen wir mal erst am Anfang an. Wie kam es dazu, dass Sie ausgerechnet sich für die Luftfahrt als Beruf auch interessiert haben?
Naja, als Mutter von zwei Töchtern merke ich, dass ich ganz gesegnet bin, dass ich wirklich einen Kindheitstraum hatte. Und so war es, dass ich mit 11 wirklich wusste, ich möchte Pilotin und oder Astronautin werden. Ich hatte Klavierunterricht und wir sind immer an so einem kleinen Flughafen in der Nähe von Bremen vorbeigefahren, Ganderkesee. Und ich merkte immer wieder, wie ich nervös wurde nach der Klavierstunde und meine Mutter darum bettelte, bitte noch mal kurz zu halten, damit ich die Motorengeräusche hören kann, wenn wieder ein Flugzeug abhebt und das dabei beobachten kann. Und so ist es auch heute noch. Also ich liebe es, auf der Besucherterrasse von einem Flughafen zu stehen und könnte ständig den Flugzeugen zuschauen. Also auch ich, die ja nur wirklich viel gelernt hat über Flugzeuge und sie selber bestens beherrscht. Nichtsdestotrotz bin ich immer wieder beeindruckt, wie diese tonnenschweren Geräte abheben.
Als Sie angefangen haben mit Ihrer Ausbildung zur Pilotin, wann war das etwa?
Ich habe 1990 die Pilotenausbildung begonnen an der Verkehrsfliegerschule in Bremen bei der Lufthansa und dort von der Pike auf gelernt.
Und vermutlich gab es damals nicht sehr viele andere Frauen, die in Ihrem Kurs dabei waren, oder?
Wir waren tatsächlich in unserem Lehrgang doch immerhin 2 Frauen von 29. Das war schon fast überdurchschnittlich viel. Es waren wenig Frauen, das stimmt wohl.
Aber trotzdem, Frau oder nicht Frau, ich glaube auch für die Männer, stellt sich die Frage, wie kommt man denn überhaupt an einen solchen Ausbildungsplatz? Wie schwer war das für Sie?
Ja, natürlich. Die Aufregung war groß und ich muss sagen, es ist halt eine sehr spezielle Eignung, die man dort an den Tag legen muss. Vieles kennt man aus dem Alltag von sich selber nicht. Grundsätzlich, was natürlich nötig ist, ist erstmal ein mathematisches Grundverständnis, ein gewisses technisches Interesse. Man muss sehr gut Englisch sprechen können, weil das unsere Amtssprache quasi ist. Und dann geht es um motorische Fähigkeiten, feinmotorische, aber natürlich auch eine generelle Fitness, Sehvermögen, Hörvermögen. Viele Dinge, die man sonst so im Alltag an sich nicht testet. Und deswegen auch wirklich immer wieder gern die Einladung, wer sich für den Beruf interessiert, den Eignungstest zu versuchen, um zu sehen, hey, ist das was für mich? Bin ich das?
Also nicht einfach, kann ich mir vorstellen. Und Sie haben es jedenfalls geschafft. War denn die Ausbildung dann so, wie Sie sich das vorgestellt hatten? Oder gab es Überraschungen, mit denen Sie nicht gerechnet hatten?
Ich hatte keine große Vorstellung. Ich kann mich nur erinnern, an der Flugschule gab es zuallererst schon Multiple-Choice-Tests. Die habe ich ein wenig auf die leichte Schulter genommen und musste ein paar Read-Tests machen. Das ist mir danach nicht mehr passiert. Ansonsten war die Ausbildung super toll, abwechslungsreich. Das hat mir sehr gut gefallen. Wir waren ja auch in Phoenix mehrere Monate in den USA, in Arizona, um dort zu fliegen, weil dort einfach die Wetterbedingungen stabiler sind. und haben dann immer wieder Theorieeinheiten in Bremen gehabt. Das war wirklich toll, abwechslungsreich.
Als Sie die Ausbildung geschafft hatten, lief dann alles automatisch?
Bei uns damals war es so, dass aufgrund von der Irak-Krise damals unsere Einstellung sich vertagt hat, sodass ich dann auch die Gelegenheit hatte, in andere Berufsspektren der Lufthansa reinzuschnuppern.
Und es hat dann noch eine ganze Weile gedauert, bis Sie schließlich auch Kapitänin auf Langstreckenflügen geworden sind. Wie lief das?
Zuallererst bin ich doch Kapitänin auf Kurzstrecke geworden, wie es bei uns in der Regel auch ist. Dort war ich dann immerhin 3 Jahre. Und das hatte ich damals in meiner Zeit nach 11 Jahren schon schaffen dürfen, wogegen heutzutage die Co-Piloten bei uns bis zu 17 Jahre warten müssen, bis sie dran sind. Auch wieder einfach aufgrund von Krisen, die immer wieder die Schulungspläne verändern. Dann 3 Jahre Kurzstrecke und dann gab es schon die Möglichkeit für mich auf Langstrecke zu wechseln. Und da bin ich jetzt seit 2008. Ja.
Warum Langstrecke? Was ist daran anders als an der Kurzstrecke oder was mögen Sie lieber?
Ich kann es nicht mal genau benennen, weil bei der Kurzstrecke ist man im Radius bis zu Nordafrika ungefähr rundherum um Deutschland unterwegs, hängt wieder vom Flugzeugmuster ab, startet mehrmals am Tag. Das ist genauso reizvoll, nur die Langstrecke, die lag mir immer sehr. Und ich fand es einfach sehr spannend, die vielen fernen Länder kennenzulernen durch die Zeiten, die ich dort verbringe.
Was war das für ein Gefühl, als Sie zum ersten Mal Kapitänin waren? Also beim ersten richtigen Flug, den Sie wirklich verantworten mussten.
Das ist wirklich sehr spannend gewesen, weil man hat ja nun wirklich 11 Jahre lang den Kapitänen zugeschaut, wie sie ihre Arbeit machen. Man freut sich drauf, dass es endlich losgeht. Endlich sitzt man links und es fühlt sich so ganz anders an.
Wieso?
Ja, weil man einfach jetzt die Gesamtverantwortung hat. Man kann nicht mehr fragen, ja, und wie entscheidest du jetzt, sondern alle Blicke richten sich auf einen. Und ich habe das eigentlich dann erst gemerkt, wenn ich abends nach einem Flug oder mehreren Flügen von der Kurzstrecke nach Hause kam und mein Mann mich gefragt hat, was wollen wir heute essen? Und ich gesagt habe, boah, entscheid du, ich will keine Entscheidungen mehr fällen. Also man merkt es im Alltag gar nicht so, aber dann abends, wenn es von einem abfällt, dann merkt man erst, ja, weil sobald man in Uniform dort steht, die Blicke richten sich auf einen und alle gehen davon aus, so. Und du bist jetzt der Entscheider.
Sie hören das Weltsichten-Spezial am Ostermontag hier im rbb24-Inforadio. Zu Gast ist die Pilotin Cordula Pflaum. Was hat sich denn in der Zeit, in der Sie in der Luft unterwegs sind, für Ihren Beruf geändert? Ich denke da mal an historische Ereignisse, zum Beispiel 9/11, als Flugzeuge zur Waffe wurden. Was hat das für Sie bedeutet?
Was sehr spannend dabei ist, ist, dass man, wenn man solche schicksalshaften Ereignisse miterlebt, sich nicht sofort selbst betroffen fühlt in der Form, dass man sagt, das passiert mir jetzt morgen auch, sondern man versucht zu analysieren, was bedeutet das für uns, was bedeutet das für unsere Arbeit. Natürlich das, was auch alle am meisten sehen, ist jetzt ganz klar die geschlossene Cockpit-Tür. Für uns war einfach früher normal, diese Tür ist offen, jetzt ist für alle normal, diese Tür ist zu. Das hat natürlich auch Schulungsmaßnahmen bedeutet, sowohl für unsere Kabinenkollegen zu wissen, wie komme ich rein, wann komme ich rein und wann komme ich ganz gewiss nicht rein ins Cockpit. Und ich kann nicht einfach den Kapitän anrufen und sagen, hier, ich habe eine Situation hier hinten, da müsstest du mal ein Machtwort sprechen. Das kann er nicht mehr tun und das tut er auch nicht. Es gab aber auch viele Fortschritte in der Technologie, aber auch in der Kommunikation. Früher wurde vieles dem Kapitän abgenommen in Form von zusätzlichem Personal, was in der Form jetzt nicht mehr da ist. Das heißt, der Kapitän erhält ein Diensthandy, lockt sich quasi ein für den Flug und ist Ansprechpartner für viele Dinge, sodass die Arbeitslast größer geworden ist am Boden. Und man mehr zu koordinieren hat. Solche Dinge haben sich auch verändert in unserem Beruf.
Heute haben wir den Krieg in der Ukraine, auch den Konflikt zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen. Was ändern diese Kriegs- und Krisen-Hotspots für Piloten?
Ja, da sprechen Sie was an. Also das verändert in vielerlei Hinsicht etwas für uns. Ja. Unsere Weltkarten verändern sich. Wir fliegen derzeit nicht über Russland und normalerweise die Strecke nach Tokio wird über Russland bedient. So wurde sie bedient früher. Jetzt heißt es, wir müssen außenrum fliegen. Das heißt, dass die Flugzeiten viel länger geworden sind. Das hat Einfluss natürlich.
Und es heißt, der Mensch, nicht die Maschine, ist Sicherheitsfaktor Nummer eins. Viele können sich vielleicht auch noch erinnern, als im März 2015 beim Absturz eines Flugs nach Deutschland alle Passagiere ums Leben gekommen sind. Der Airbus, der auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf war, zerschellte an den französischen Alpen. Und zwar, nachdem der Co-Pilot die Maschine bewusst in den Sinkflug gebracht hatte. Wie haben Sie das erlebt?
Ja, natürlich schockierend. Da gibt es gar kein Drumherumreden. Ich befasse mich schon sehr lange mit dieser Thematik, wie Sie sagten, der Mensch ist Sicherheitsfaktor Nummer eins. Und das ist auch etwas, was bei den Piloten von Anfang an an der Flugschule schon gelehrt wird. Das Fach heißt Human Performance and Limitations. Und von Anfang an werden Piloten darauf getrimmt, wirklich sich bewusst zu machen, welche Rolle sie als Mensch haben, aber auch wie viel sie dazu beitragen können, dass sie als Mensch verantwortungsvoll in dieser Funktion tätig sind. Da fällt mir spontan das Stichwort Resilienz ein. Ja.
Was heißt das?
Resilienz bedeutet Widerstandsfähigkeit. Dieses Stehaufmännchen, was dann eben auch wieder parat ist. Was kann ich dafür tun und was ist meine Verantwortung? Wenn ich im Layover mich ausruhen soll, natürlich, damit ich meinen Flug zurück sicher antreten kann. Genauso bin ich auch dafür verantwortlich, zu Hause mir ein Umfeld zu schaffen und meine Freizeit so zu begehen, damit ich fit und ausgeruht zum Flug erscheine. Und das natürlich auch in psychischer Form. Neueste Studien haben ja ergeben, dass die Resilienz besonders durch ein stabiles soziales Umfeld gestärkt wird. Und das mit dem Schichtplan, mit dem wir unterwegs sind, mit unseren Dienstplänen, das mit dem Privatleben zu vereinbaren, ist immer wieder eine Herausforderung. Aber das ist auch etwas, wofür wir zu sorgen haben.
Also den Menschen muss man im Blick haben in jeder Situation.
Den Menschen muss man im Blick haben und das nicht nur im Vorfeld, das ist ja proaktiv, aber dann auch im Betrieb, wenn ich mit meinen Kollegen arbeite. Und das hat sich verändert in den letzten Jahren. Und die interpersonellen Kompetenzen, also wo es darum geht, wie ich miteinander arbeite, Workload Management, Teamfähigkeit, situative Aufmerksamkeit, mehrere Thematiken, die Kommunikation, all das wird abgeprüft und dem Piloten zurückgemeldet, wie er sich in diesen Kompetenzen verhält. Darüber hinaus dann nur auch, wie er das Flugzeug fliegt und wie er seine Verfahren einhält.
Sie sind inzwischen auch Ausbildungskapitänin auf der Langstrecke bei der Lufthansa, die erste Frau in dieser Funktion bei Ihrer Fluggesellschaft. Und ja, da heißt es, Piloten ausbilden. Wie macht man das? Wie kann man in der Ausbildung zum Beispiel Kritik üben, ohne das Gegenüber zu verprellen?
Genau darum geht es. Wir versuchen, Learning from the Positive unseren Kollegen mitzugeben, was sie gut gemacht haben und nicht, wo sie einen Fehler gemacht haben. Das wird quasi umgekehrt. Ich schaue wirklich im Positiven auf das, was sie gut machen, weil oftmals wissen sie das gar nicht. Und wenn ich darüber hinaus noch einen Tipp habe, wie sie was besser machen können, gebe ich die Rückmeldung dazu. Das schafft ein ganz neues Bild. Und der Pilot an sich ist jemand, der einen sehr hohen Anspruch an sich selbst hat.
Aber es geht ja auch darum, in einem Umfeld sich wohlzufühlen, zu arbeiten als Mensch. Und Menschen machen Fehler, die muss man auch irgendwie zugeben können.
Ja, das ist auch sehr interessant, weil jetzt natürlich als Ausbildungskapitänin bin ich hierarchisch ganz oben. Und wir haben durchaus einen hierarchischen Betrieb. Wir zeichnen uns ja aus durch unsere Streifen an unserem Ärmel. 4 Streifen hat man als Kapitänin, 3 Streifen als Co-Pilot, 2 Streifen in der Kabine und als Flugbegleiter ein. Und so hat jeder seine Arbeitsrolle. Ich kann einfach unseren Kollegen ganz klar die Frage stellen, wenn sie etwas nach ihrer Rolle nicht erfüllen, warum sie das tun. Und dann können sie mir das erklären. Hart in der Sache, weich zum Menschen. Ich bin aber auch dafür verantwortlich in meiner Funktion. Ich bin quasi der höchste Rang, einen Raum zu schaffen, dass die Kollegen sich trauen, Dinge zuzugeben oder Fehler auch bei mir, die sie sehen, anzusprechen. Das heißt, wie tue ich das? Ich habe oftmals nur 5 Minuten Zeit, jetzt in einem Kabinenbriefing mit meiner Crew ein Team zu schaffen, was sich psychologisch sicher fühlt. Das heißt, dass sie mit mir wirklich diese 10-12 Stunden Flug hinter sich bringen und jederzeit zu mir kommen, wenn Auffälligkeiten sind. Und das kann ich nur tun, indem ich vielleicht auch als Vorgesetzte eigene Schwächen einräume, von Fehlern berichte. Es gibt da mehrere Möglichkeiten, wie man diesen Raum öffnet für eine gute Fehlerkultur.
Aber Entscheidungen müssen ja getroffen werden. Gibt es dafür Regeln?
Absolut. Der Kommandant hat die Entscheidung.
Und nach welchem Prinzip entscheiden Sie?
Genau, wir entscheiden nie einfach frei raus mit Bauchgefühl, sondern wir haben verschiedene Entscheidungsmodelle. Und das, was wir im Cockpit von der Pike auf gelernt haben, nennt sich Vordeck. F steht für Facts wie Fakten, O steht für Options, Optionen, Risks and Benefits, dafür steht das R, Risiken und Vorteile. Dann wird innegehalten und diese Dinge werden zusammengetragen im Cockpit mit dem Piloten gemeinsam. Dann wird gemeinsam eine Entscheidung gefällt. Execution ist das E, das wird durchgeführt. Und C für Check steht dafür, dass man eigentlich wieder vorne anfängt bei den Fakten und dann guckt, ob sich irgendwas verändert hat und dann fängt man wieder von vorne an.
Und das wird konsequent angewendet?
Das wird konsequent angewendet, wann immer es eine Entscheidung zu fällen gibt in einem, wir sagen, abnormalen Bereich, wenn einfach etwas außer der Norm passiert. Und was wir darüber hinaus noch im Alltäglichen verwenden, ist das Threat and Error Management. TEM nennt sich das, Threat and Error Management. Dort besprechen wir im Briefing, vor dem Flug, vor dem Anflug, immer wieder von Neuem. Was sind die Bedrohungen, in Anführungszeichen? Bedrohungen sind Dinge, die wir grundsätzlich in unserem Arbeitsumfeld erleben. Und das kann man wirklich auch toll übertragen in Medizin, in Wirtschaft. Bedrohungen zum Beispiel, Anflug auf San Francisco, sage ich, Bedrohung wäre, es ist sehr viel Flugverkehr. Es ist oftmals so, dass wir lange oben gehalten werden und dann einen steileren Sinkflug machen müssen, wenn wir anfliegen. Dort gibt es Land-Seewinde, topografische Gegebenheiten, die Berge. Das sind Bedrohungen, die da sind. Und dann haben alle, wenn wir darüber sprechen, das gleiche Bild, bevor man in den Anflug geht oder wenn man startet.
Es ist sehr interessant, mal einen solchen Einblick zu haben. Zu Gast heute im Weltsichten-Spezial am Ostermontag ist Cordula Pflaum, erste Ausbildungskapitänin auf der Langstrecke bei der Lufthansa. Von den rund 4.800 Piloten der Fluggesellschaft sind übrigens nur ca. 8% Frauen. Kapitänin sind 4% und als Ausbildungskapitänin auf der Langstrecke, ja, da waren Sie lange allein unter den ganzen Männern. Inzwischen, glaube ich, gibt es mehr?
Ja, wir sind 3.
Drei. Sie haben Familie, Mann, 2 Töchter, haben Sie schon erwähnt. Also Ihnen ist die Kombination von Familie und Beruf in der Hinsicht gelungen. Wie diskutieren Sie das Thema Fliegen mit Ihren Töchtern? Die gehören ja wahrscheinlich zu einer Generation, die sich Sorgen um die Umwelt macht und auch die Auswirkungen des Klimawandels auf die Zukunft, ihre ganz persönliche Zukunft. Viele, gerade Jüngere, sind ja deshalb vom Fliegen etwas abgerückt. Vom Flugscham ist viel die Rede. Wie sehen Sie das und wie sprechen Sie darüber mit Ihren Kindern?
Wir sind zu Hause eine Familie, die sehr gerne diskutiert. Wir sind auch eine Familie, die sehr offen diskutiert über alle Themen, die da sind in der Welt. Und ich finde, es ist mehr als berechtigt in der heutigen Zeit, darüber zu sprechen und zu sagen, was muss sein und was kann sein. Jetzt auf Langstrecke gibt es derzeit nur wirklich noch keine Alternativen, muss ich gestehen. Also zumindest kenne ich keine. Wenn jemand einfach ein wenig schneller über den Atlantik kommen muss, das Schiff ist da keine Alternative. Auf Kurzstrecken finde ich das sehr valide zu sagen. Es gibt alternative Fortbewegungsmöglichkeiten. Auch wir in der Luftfahrt nutzen Möglichkeiten, sei es Sustainable Fuels oder wir nennen das in der Fliegerei im Cockpit die Green Operating Procedures. Wir machen uns Gedanken, wenn wir eine unterschiedliche Klappenstellung zur Landung wählen und das von der Leistung her tragbar ist, dass wir dann die Klappenstellung wählen, die weniger Sprit verbraucht. Oder wenn wir auf einem Flughafen sehr lange rollen, dann rollen wir nicht mit 2 Triebwerken, sondern schalten schon mal 1 ab, bevor wir an die Parkposition kommen, um auch dort zu sparen. Also nicht um Geld zu sparen, sondern einfach Green Operating Procedure für die Umwelt was zu tun.
Also umweltfreundliches Fliegen.
Ja.
Ja, einen Vorgeschmack auf eine Welt ohne Fliegen haben wir ja alle in den Jahren der Corona-Pandemie bekommen, wo der Flugverkehr weitgehend eingestellt war. Wie haben Sie persönlich diese Zeit erlebt?
Da gibt es zweierlei Episoden. Die eine ist, wie meine Familie sie erlebt hat. Meine Familie kennt mich in der Regel nur on the run und unterwegs. Und so hat sie einmal gesagt, Mensch, wenn die Mutter zu Hause ist, ist das eher anstrengend. Geh bitte wieder fliegen. Ich war einen Monat zu Hause mit Kurzarbeit. Ansonsten war ich wirklich unterwegs. Das heißt, ich habe Repatriation Flights gemacht, habe Fluggäste aus dem Ausland wieder nach Hause gebracht. Aber ich habe auch so Maskenflüge gemacht über Seoul, wo wir dann in Südkorea waren und über Peking, über China zurückgeflogen sind. Und dort zum Beispiel China zu erleben mit einem Clear Sky, also wirklich einem klaren Himmel bei Tag, mit einer Sicht zum Boden, die ich noch nie vorher hatte, das waren irre Erlebnisse. Und natürlich auch einfach menschenleere Flughäfen. In Seoul als das Einzige, was ich sah, ein Roboter war und keine Menschen.
Ihre Erfahrungen haben Sie niedergeschrieben in einem Buch, das gerade erschienen ist. Und darin gibt es ein Kapitel, das mich besonders fasziniert hat, nämlich wie Sie während der Pandemiezeit einen Flug nach Falkland unternommen haben. Erzählen Sie doch mal, das klingt nach einem richtigen Abenteuer.
Ja, das war's. Ja, in dem Buch schildere ich das. Guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin, so ist der Titel des Buches. Falkland. Ja, für mich, als ich das erste Mal hörte, dass diese Flüge stattfinden, habe ich sofort gedacht, ich möchte einen dieser Flüge durchführen. Es gab für mich dreierlei Gründe. Das eine war natürlich die Herausforderung, als Kommandantin diesen Flug zu führen zu einer Destination, die wir so in der Form nicht anfliegen. Dann das nächste war natürlich die Gruppe, die wir bewegten, im Auftrag des Alfred-Wegener-Instituts, die Polarstern-Crews zu befördern. Das hat mich gereizt. Und das Letzte, was mich auch sehr gereizt hat, war eben wirklich mein Team, die Crew, mit der ich diesen Flug durchführe. Dazu gehörten auch Mechaniker und Lademeister. Einmal dieses Team gemeinsam zu erstellen und dann diese 2 Wochen Quarantäne, die wir im Vorfeld einhalten mussten, und zwar in Bremerhaven, einmal eine Woche Zimmerquarantäne und dann eine Woche Hotelquarantäne zu meistern, mein Team bei der Stange zu halten, diesen Rahmen zu geben, dass wir höchst motiviert und sehr professionell diesen Flug starten können.
Und dass es nicht zum Lagerkoller kommt, oder?
Unter anderem, ja.
Was waren, wenn Sie jetzt zurückblicken auf diesen Einsatz, Ihre ganz persönlichen Highlights?
Ja, das sind viele gewesen.
Okay, nicht alle. Vielleicht 1 oder 2.
Der Flug an sich war natürlich sowohl der Hinflug mit 15 Stunden 46, eine Zeit lang der längste Flug der Lufthansa. Sehr beeindruckend. Wir sind zu viert im Cockpit, haben wir diesen Flug durchgeführt, was wir normalerweise auch nicht haben, und haben uns immer 2-2 abgewechselt. Diesen Flug zu meistern und gut zu meistern in der vorgegebenen Zeit, das war ein ganz besonderer Moment. Und dann am Schluss der Rückflug mit dem Personal der Neumayer Station und auch mit der neuen Polarstern-Crew, wo wir einfach viel Gelegenheit hatten, mit ihnen über das Erlebte zu sprechen, war auch ein Highlight.
Was ich aus allem raushöre, Teambuilding ist wichtig. Einer der wichtigsten Faktoren vermutlich, wenn ich Sie so höre. Sie arbeiten inzwischen ja auch als Trainerin über die Luftfahrt hinaus und schulen berufliche Teams. Vielleicht noch ganz kurz, wo ist das sinnvoll und wo kann das funktionieren?
Ganz kurz, es kann überall funktionieren und ist überall sinnvoll, weil das ist die Basis. Wenn die Teams gut zusammenarbeiten und psychologisch sichere Teams kreieren, was nur geht, wenn es top-down auch gelebt wird, dann kann die Arbeit besser funktionieren.
Also Stichwort, man trainiert Fehler und Sicherheitskultur.
Genau, man muss als Vorgesetzter, als Leader, als Kommandant, als Chefarzt, als Abteilungsleiter muss man einfach für sein Team diesen Raum schaffen, dass Fehler offen angesprochen werden können, dass man sich vertrauensvoll in einer Umgebung befindet, wo man offen Dinge sagen darf.
Klingt spannend und das gibt viel Stoff, um darüber nachzudenken, wie Teams erfolgreich zusammenarbeiten. Viel Erfolg weiterhin dabei, mit Ihren Erfahrungen auch anderen neue Perspektiven für die erfolgreiche Teamarbeit zu eröffnen. Cordula Pflaum war das, Flugkapitänin und Ausbildungspilotin der größten deutschen Fluggesellschaft. Vielen Dank für Ihre Zeit und für die Einblicke, die Sie uns in Ihre spannende Arbeit gegeben haben.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.